Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Die Geschichte endet mit einer Suppe. Dick, gelblich-grün, dampfend. Erbsensuppe. Ein gewöhnliches Gericht in Schweden des 16. Jahrhunderts. Doch an jenem Februartag 1577, da soll sie den Tod bringen. Erik der 16. sitzt im düsteren Gemach von Schloss Örbyhus, ein gefallener König, eingesperrt von seinem eigenen Bruder. Es ist kalt im Gemach, das seit mehreren Jahren sein Gefängnis ist. Erik greift zum Löffel. Wenige Stunden später ist er tot. Mord durch Gift, das in die Erbsensuppe gemischt worden ist. Ein Mord, der von König Johann III., der seinen Bruder absetzen und gefangen setzen ließ, gebilligt, wenn nicht sogar in Auftrag gegeben worden ist. Diese Anklage macht schnell die Runde und gilt lange Zeit als historische Wahrheit. Als ebenso wahr gilt, dass Erik ein verrückter Tyrann gewesen sei. Aber stimmt das alles? Stirbt hier ein verrückter Tyrann an vergifteter Erbsensuppe? Oder ist das meiste davon doch nur Mythos? Wir machen uns heute mal auf die Spuren dieser mythenumsponnenen Geschichte. Eine Geschichte von einem König, der Blut an seinen Händen hat, aber auch eine Geschichte von der Wirkmächtigkeit von Propaganda. Sie endet im Schloss Örbyhus, nördlich von Uppsala. Heute ein echt schickes Schloss, gemütlich, idyllisch am Wendelsee gelegen und es kann auch heute besucht werden. Wir kommen am Ende der Geschichte an diesen Ort dann nochmal zurück. Die Geschichte wird uns aber auch nach Kalmar führen, wo es bis heute im dortigen Schloss einen von Erik gestalteten Raum gibt. Und ins Schloss von Uppsala, wo sich ein sehr blutiges Schauspiel abspielen wird, in das König Erik direkt involviert ist. Ja, und damit begrüße ich dich zu dieser 18. Folge der Serie über die schwedische Geschichte. Mein Name ist Jo von Elchkuss und ich sage Hey Ock, willkommen. In dieser Serie über die Geschichte Schwedens, die jetzt ein bisschen Pause gemacht hat, da haben wir in der frühesten Zeit begonnen, uns dann langsam vorgearbeitet über die Bronzezeit, die Wikinger, das Mittelalter, sind dann irgendwann mal bei Gustav Vasa gelandet und jetzt sind wir bei Gustav Vasas Sohn angekommen, der wirklich ein trauriges Schicksal erlebt, der aber auch als Renaissancefürst irgendwie so einen ganz neuen Glanz in den schwedischen Hof bringt. Eine sehr, sehr spannende Figur, dieser Erik der 16. Und ich habe das immer so aufgezogen, dass ich immer Orte suche, an denen die Geschichte nacherlebt oder nachvollzogen werden kann. Dass man immer auch sagt, man kann auch in Schweden einen bestimmten Ort aufsuchen, um hier nochmal Schauplätze für diese Geschichte beispielsweise wiederzuerkennen. Und das ist eben dieses Mal Örbyhus, Kalmar und Uppsala. Ja, legen wir also los. Wer ist dieser Erik, der 14.? Geboren wird er am 13. Dezember 1533 im Stockholmer Schloss Tre Kronor. Das ist also quasi das Vorgängerschloss des heutigen Schlosses. Das brannte dann im 17. Jahrhundert mal ab und dann wurde das neue gebaut. Damals stand aber noch das alte und hier wurde Erik geboren. Er ist der älteste Sohn Gustav Vasas. Seine Mutter Katharina von Sachsen-Lauenburg stammt aus dem wirklich allerhöchsten Adel, deren Linie zu Birger Jarl, dem Gründer Stockholms, zurückgeführt werden kann. Sie stirbt aber sehr, sehr jung mit gerade einmal 22 Jahren. Gustav Vasa heiratet daraufhin erneut, und zwar Margareta Eriksdotter, und bekommt mit ihr mehrere Kinder, darunter auch die Söhne Johann, Karl und Magnus, die also die Halbbrüder von Erik sind. Und vor allen Dingen Johann und Karl, die werden eine wichtige Rolle spielen in dieser Geschichte. Erik und seine Halbgeschwister, die bekommen die beste Erziehung, die man sich in dieser Zeit vorstellen kann. Sein erster Lehrer war der Deutsche Georg Normann, der dann aber andere Dienste beim König übernehmen musste. Danach folgte der französische Gelehrte und Calvinist Dionysius Bureus. Der war lange Zeit an der Seite von Erik, bis er dann ein, ja, doch ziemlich unrühmliches Ende nahm. Auch das hat mit Erik zu tun. Erik und seine Brüder, die wurden als Renaissanceprinzen erzogen. Sprachgewandt, belesen in Astronomie, in Geschichte, in Politik, interessiert an Gesang und Musik oder prinzipiell an den Künsten. Das war die Erziehung der Zeit und Erik und seine Brüder, die bekamen die beste Erziehung in dieser Hinsicht. Von seinem Vater bekommen er und seine Brüder aber auch andere Eigenschaften mit. Ein gewisser Hang zum cholerischen Aufbrausen beispielsweise. Oder ein enormes Misstrauen. Das war bei Gustav Vasa schon so in ihm drinnen. Das hat alles geprägt, dass er wirklich auch manchen Menschen extrem misstrauisch gegenüber war. Dann auch viele aus dem Weg räumen ließ, die er als Gefahr angesehen hat. Und dieses Misstrauen, das wird auch bei seinen Söhnen da sein. Bei Erik aber ganz spannend, dass er einerseits unglaublich misstrauisch war, überall Feinde sah, auch ein großes Spionage- oder Spionennetz aufbaute, damit er alles irgendwie kontrollieren konnte. Und dann aber war er beispielsweise seinem Bruder gegenüber, Johann, teilweise auch sehr, sehr naiv und glaubte ihm, dass das doch noch irgendwie gut ausgehen könnte zwischen den beiden. Und da war er dann doch relativ naiv, wo er vielleicht eher misstrauisch hätte sein müssen. Dass Erik seinem Vater auf den Thron nachfolgen soll, das ist von Anfang an klar. Gustav weiht ihn schon früh in die Kunst des Regierens ein, beteiligt ihn an politischen Überlegungen. Die Brüder werden hingegen im Testament von 1557 mit großzügigen Herzogtümern versehen. So großzügig, dass ihre Macht im Verhältnis zum späteren König sehr groß sein wird. Johann etwa, der erhält ganz Finnland als Lehen. Karl wird Herzog über weite Teile von Mittelschweden, also da ist ganz Wärmland dabei, Teile von Närke, Westmannland, Södermannland. Das sind riesige Ländereien. Die beiden haben damit viel, viel Macht und sind sehr unabhängig vom König. Und das wollte Gustav Vasa auch so, aber da legt er dann doch auch ja den Grundstein für einen Konflikt oder dass Johann vor allen Dingen einfach sehr, sehr mächtig sein konnte, weil er über ganz Finnland herrscht, das damals ja noch Teil von Schweden war. Eriks Lehen mit Kalmar, Kronoberg und Öland, das wirkt da fast schon ein bisschen bescheiden im Vergleich zu denen von Johann und von Karl. Als Gustav Vasa dann 1560 stirbt, wird Erik König. Aber er hat dann eben von Anfang an sehr unabhängige und sehr selbstbewusste Brüder an seiner Seite. Und das, ja, führt gerade bei Johann dann schnell zu Konflikten. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Zuvor aber, also bevor Gustav Vasa stirbt, hält Erik Ausschau nach einer passenden Ehefrau. Am besten sollte sie aus dem Ausland kommen. Auch, hier zeigt sie das Selbstbewusstsein Eriks, aus hohem Haus. Er hätte am liebsten eine Prinzessin oder eine Königin. Als perfekte Liaison betrachtet er Elisabeth I., Tochter von Heinrich VIII., also englische Königin. Seit 1558, also kurz davor, hat sie den Thron in England bestiegen. Aber an Elisabeth, da haben sich auch andere Männer die Zähne ausgebissen. Eine Delegation mit Bruder Johann an der Spitze kehrt 1560 aus England zurück mit der eher freudlosen Botschaft, Erik soll es doch bitte selber versuchen und persönlich nach England reisen. Das will er auch. Er reist nach Elfsborg. Also Elfsborg, das ist die Festung heute vor Göteborg gelegen. Göteborg gab es damals noch nicht. Und das war so der einzige Zugang oder der einzige Punkt, wo Schweden Zugang zur Nordsee hatte. Nördlich davon, das war Norwegen. Südlich davon Halland und so, das war Dänisch. Also er reist hier nach Elfsborg, wo bereits Schiffe dann auf die Überfahrt nach England warten. Aber es wird nichts aus der Reise, denn der Vater stirbt und da kann natürlich der Thronfolger nicht ins Ausland reisen, um eine Frau zu werben, das ist klar. Also die Verbindung mit Elisabeth I. scheitert und auch spätere Versuche, so eine royale Verbindung mit anderen europäischen Dynastien herzustellen, auch die bleiben erfolglos, aber da komme ich dann später nochmal drauf. Die Krönung Eriks 1561 in Uppsala, die erregt Aufmerksamkeit in Schweden. Schweden ist bis dahin ja doch eher so ein bisschen provinziell, es liegt am Rand von Europa und der Glanz, die großen Renaissance-Fürstenhäuser, die befinden sich im kontinentalen Europa. Und jetzt kommt aber hier dieser Erik und er zeigt das Selbstbewusstsein eines Renaissance-Königs. Die Krönung, die ganze Zeremonie ist feierlich, strahlend, sehr teuer. Neue, prächtige Reichsregalien werden hergestellt. Eine Krone nach englischem Vorbild, ein Zepter, ein Reichsapfel und ein Schlüssel. Diese Regalien, die werden noch komplettiert von Gustav Vasas Schwert, das ist schon ein bisschen älter. Die sind bis heute erhalten und können in der Schatzkammer des Königlichen Schlosses betrachtet werden. Sie sind auch bis heute die Reichsregalien. Und die kommen eben von Erik dem 14. Erik ist kostbar gekleidet. Der Weg vom Schloss zum Dom in Uppsala, das ist kein weiter Weg, der wird mit einem roten Teppich bedeckt. Auch über Erik schwebt auf seinem Weg ein Baldachin aus rotem Samt. Die Krönungszeremonie wird von Erzbischof Laurentius Petri vollführt. Erik legt sein Eid auf die Bibel ab. Danach schwören die Herzöge, Johann, Karl und Magnus, also Eriks Halbbrüder, ihren Eid auf den König. Das ist wichtig, denn der wird später gebrochen werden. Anschließend wird groß gefeiert. Man sagt, 300 Schafe, 64 Ochsen, 500 Gänse und tausende Hühner sollen geschlachtet worden sein, um alle satt zu machen. Also ein rauschendes Fest. Erik gilt als ein König, der schnell denkt, der eine gute Auffassungsgabe hat. Er diskutiert viel, hört auch vielen zu, die irgendwie Ahnung von Dingen haben, dass er sehr, sehr interessiert. Und seine große Leidenschaft, die gilt der Kunst und den Sprachen. Er selbst spielt die Laute, er malt, er schreibt, er spricht fließend Deutsch und Latein, kann gutes Französisch, als ein hochgebildeter Mensch. Das Schloss zu Kalmar, also das vor dem Tod seines Vaters sein zentrales Schloss ist, weil er eben Kalmar und Öland und Kronoberg als Lehen erhält, das lässt er ganz prächtig ausgestalten. Es gibt einen Raum im Schloss, der kann heute auch noch angeschaut werden, Eriks Gemorg, heißt er, also Eriks Gemach. Und das lässt er ganz, ganz reich und bunt ausdekorieren, mit Jagdszenen ausmalen. Das ist wirklich ein toller Raum und der kann heute eben nur so im Originalzustand auch besichtigt werden. Erik ist auch fasziniert von Gartenanlagen beispielsweise. Er lässt selbst Gewächshäuser auf Södermalm in Stockholm errichten. Und die sind auf der Höhe der Zeit und auch im Ausland bekannt, diese Gewächshäuser von Erik dem 14. An Eriks Seite steht ein Mann, der bis heute für Kontroversen sorgt. Göran Persson. Sohn eines einfachen Geistlichen, kein Adliger, aber ein Mensch mit wirklich sehr, sehr scharfem Verstand, ein kluger, ein intelligenter Mensch mit unerschütterlicher Loyalität zum König. Und er war der Vertraute, der so die Fäden im Hintergrund zog. Und auf ihn lud sich dann später auch so ganz viel Hass ab, dass viele sagten, Erik sei von ihm so fremdgesteuert worden oder der Göran Persson, das ist eigentlich der Böse, der hinter Erik steht, weil er ihn eben manipuliert habe, gesteuert habe, gelenkt habe. Ob das so stimmt, das sei mal dahingestellt, aber er war auf jeden Fall ein sehr, sehr enger Vertrauter, auf den Erik auch wirklich hörte. Dieser Göran Persson, der wurde Chefankläger des Höger Nemden. Das ist ein Gericht, das König Erik einrichten ließ. Es war eine Art höchstes Gericht für die damalige Zeit, etwas wirklich sehr Fortschrittliches. Da wurden, wenn quasi die niederen Ebenen irgendwie kein Resultat erbrachten, dann konnten hier vor diesem Gericht Eigentumsdelikte, Dienstverfehlungen, Machtmissbrauch, Verrat, all sowas verhandelt werden. Also das Gericht nahm sich sehr vieler Fälle an, auch sehr unterschiedlicher Fälle. Da Göran Persson und Erik aber sehr eng Vertraute waren, kam rasch der Vorwurf auf, das Gericht wäre nur dazu da, unliebsame Personen aus dem Weg zu schaffen. Also dass Erik sozusagen sagt, sorg mal dafür, dass diese Person hier wegkommt, bringe irgendeinen Gerichtsprozess an den Hals und lass ihn aufs Schafott bringen oder in den Kerker werfen. Das ist der Vorwurf, der stimmt so aber nicht. Das ist vor allem ein Vorwurf, den Eriks Bruder Johann, der ihn später absetzte, streuen ließ. Katharina Harrison Lindberg, eine Historikerin, die kann hingegen in ihrer Biografie über Erik den 14., das ist auch die Biografie, auf die ich mich hier hauptsächlich beziehe, ein tolles Buch, ein spannendes Buch, sehr, sehr gut geschrieben. Es gibt es aber, glaube ich, nur in Schwedisch. Ja, und Harrison Lindberg, die kann nachweisen, dass dem überhaupt nicht so war. Vielmehr ist es eher so, dass das Höger Nemden Urteile abmilderte. Oder dass Erik dies persönlich tat, nachdem der Angeklagte Reue zeigte. Das war vielleicht so ein Prinzip von seiner Herrschaft. Menschen wurden für erstmal hart bestraft, aber wenn sie dann Reue zeigten, dann konnte Erik auftreten als der Milde, der Gnade walten ließ. Und dann hat er auch gerne die Urteile abgemildert. Aber das Gericht ist für Hochadlige problematisch. Denn das Gericht unter der Leitung von Göran Persson, das nimmt keine richtige Rücksicht auf den Stand einer Person. Sondern es wird eben nach der Sache geurteilt. Und so werden eben auch viele Adlige verurteilt. Und damit macht sich Göran Persson viele, viele Feinde. Und er wird sich auch Eriks Bruder Johann zum Feind machen. Vielleicht können wir da jetzt mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, auf diese Beziehung zwischen Erik und Johann, weil diese Beziehung ist dann letztendlich entscheidend. Schon kurz nach der Krönung von Erik wird die Beziehung sehr schwer belastet. Johann ist, wie gesagt, Herzog von Finnland, 1561, also noch im Jahr der Krönung. Da erobert Erik Reval. Das ist das heutige Tallinn, also die Hauptstadt von Estland. Und anschließend auch noch weitere estnische Gebiete. Und das ist der Auftakt einer schwedischen Außenpolitik, die darauf abzielt, die Kontrolle über die Ostsee zu erhalten und daher auch die Gebiete jenseits der Ostsee, also vor allem so im Baltikum, in Besitz zu nehmen. Diese Region wird aber auch von Russland zum einen, von Polen zum anderen und in bestimmten Grad auch von Dänemark beansprucht. Und das wird dann dadurch auch Auftakt zum einen der schwedischen Großmachtsphase, also wo Schweden wirklich eine große Macht im Norden ist, oder die große Macht, aber es wird auch Auftakt zu einer jahrhundertenlangen Gegnerschaft mit Russland und Polen und Dänemark, der sowieso Dänemark, die Feindschaft ist schon alt, aber die schwelt dann auch noch weiter und die wird auch in vielen, vielen, vielen Kriegen münden. Und auch Erik und Johann wird dieses Ausgreifen nach Estland gegeneinander aufbringen. Denn Johann hat ganz ähnliche Pläne wie Erik. Er will nämlich sein finnisches Gebiet gerne ausdehnen, und zwar genau nach Estland. Erik kommt ihm also hier ziemlich in die Quere. Um seine Pläne dennoch realisieren zu können, geht Johann ein Bündnis mit Polen ein und heiratet 1562 gegen den ausdrücklichen Willen seines Bruders, die Schwester des polnischen Königs. Das ist Katharina Jagiellonica. Das ist schon harter Tobak, muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Schließlich ist Schweden ja gerade auf dem Weg in den Krieg gegen Polen. Johann verbündet sich also mit einem schwedischen Feind. Und zwar gegen den ausdrücklichen Willen des Königs, also von Erik. Er leiht dem polnischen König sogar große Summen Geld. Geld, das dieser dann wiederum in den Krieg gegen Schweden investieren kann. Und dann kommt noch eher symbolischer Natur, aber das war in dieser Zeit durchaus auch wichtig, die Trauung zwischen Johann und Katharina, die folgt dem katholischen Ritual. Und Schweden war ja erst wenige Jahrzehnte zuvor protestantisch geworden. Erik ist rasend, rasend vor Wut. Und das ist auch nachvollziehbar, durchaus nachvollziehbar. Er sieht in Johanns Verhalten Verrat. Unzweifelhaft ist, dass Johann seinem Bruder vollkommen in den Rücken fällt. Das ist, glaube ich, hier überhaupt gar keine Frage. Und das kann sich Erik natürlich nicht bieten lassen als König. Kaum ist Johann aus Polen zurückgekehrt, fordert Erik ihn daher auf, sich klar entweder zu Schweden oder zu Polen zu bekennen. Johann bleibt aber so eine klare Antwort schuldig, eiert da so ein bisschen rum und wird dann deswegen wegen Hochverrat vor dem Reichstag angeklagt. Und es ist niemand anderes als Göran Persson, der die Anklage vorträgt und auch vorantreibt. Und das Urteil des Reichstags? Tod. Johann soll mit dem Tod bestraft werden. Erik wandelt dieses Urteil dann aber in eine Haftstrafe um und lässt Johann in Schloss Gripsholm einsperren bei relativ guten Bedingungen oder Verhältnissen. Also, das ist der Auftakt dieser Beziehung zwischen Erik und Johann und ja, und vielleicht wird Erik, das wissen wir nicht, später noch stark bereuen, dass er Johann oder dass er Johanns Strafe von der Todesstrafe in eine Haftstrafe umgewandelt hat, denn Johann wird später Rache nehmen. Aber wir bleiben noch in dieser Zeit, also im Jahr 1563, denn gleichzeitig mit diesem Bruderstreit bricht der nordische siebenjährige Krieg aus, indem sich Schweden einem Bündnis von Lübeck, Dänemark und Polen gegenüber sieht. Dieser Krieg, der wird am Ende ja unentschieden ausgehen. Es wird sich keine Seite richtig eindeutig durchsetzen. Erik kann einige Erfolge vermelden, vor allem auf dem Wasser, also die Flotte, die dominiert tatsächlich die Ostsee, muss aber auch immer wieder hinnehmen, dass vor allem dänische Truppen weit nach Schweden vorstoßen können. In diesem Krieg, da ja gerade weil er dann am Schluss unentschieden endet und es eigentlich überhaupt gar nichts gebracht hat, ist es besonders tragisch, wie viele Orte in diesem Krieg völlig verwüstet werden. Beispielsweise Gamla Lödesee. Das ist so ein ganz wichtiger Handelsort. Im Mittelalter ein großer, ganz zentraler Ort, nördlich vom heutigen Göteborg gelegen, wird völlig zerstört von den Dänen. Oder Ronneby in Blekinge wird völlig zerstört durch die Schweden. Ronneby hatte davor große Bedeutung, verliert sie und wird diese Bedeutung auch nie wieder zurückgehalten. Und in dieser Zeit, da nimmt Eriks Misstrauen insbesondere gegenüber dem Hochadel zu. der Hochadel, der sehr, sehr eng mit dem Bruder Johann verbandelt. Und durch seinen Berater Jöran Persson wird das Misstrauen auch bestärkt. Erik baut ein wirklich dichtes Netz an Spionen im In- und Ausland auf und das soll ihn unterrichten, sollte es irgendwo Verschwörungen gegen ihn geben. Besonders eine Person, die erregt so das Misstrauen von Erik, die scheint ihm irgendwie ein Dorn im Auge zu sein. Und das ist Nils Styre. Nils Styre ist nicht einfach irgendjemand. Nils Styre ist der Enkel von Stein Styre, dem Jüngeren. Das ist der Reichsverweser, der noch während der Kalmarer Union ganz massiv gegen den dänischen König Christian II. Kämpfte, der letztendlich auch Gustav Vasa groß machte und Gustav Vasa vollendete dann das Werk von Stein Styre, dem Jüngeren. Also er ist Enkel von diesem Stein Styre, dem Jüngeren. Er ist Sohn des Grafen Svante Styre, dem Jüngeren, und von Märta Eriksdotter. Und Märta Eriksdotter, das ist niemand anders als die Schwester von Königin Margareta, also Gustav Vasas zweiter Frau. Also sprich, das ist die Tante von Johann. Nils Styre ist also ein Mann aus dem allerhöchsten Adel. Nils Styre, der ist im nordischen Siebenjährigen Krieg an der misslungenen Stürmung der Elfsborg-Festung beteiligt. Die haben die Dänen zuvor erobert. Erik will sie unbedingt zurückerobern. Aber das misslingt und angeblich missachtet Nils Styre dabei auch königliche Befehle. Er wird deswegen wegen Hochverrats angeklagt und zum Tode verurteilt. Aber auch hier wieder von Erik begnadigt. Aber Erik hat so eine andere Strafe für Nils Styre vorgesehen. Denn es gibt einen Triumphzug durch Stockholm, aber bei diesem Triumphzug, da wird Nils völlig erniedrigt. Denn er muss auf einem klapprigen Gaul mit Halmkrone sitzen und diese Scham da ertragen. Also er wird auf symbolische Art und Weise enorm bestraft. Und das kann er Erik nicht verzeihen. Auch wenn dieser ihn anschließend wieder in die königliche Gunst aufnimmt und ihm wieder Vertrauen schenkt, für Nils Styre ist es damit vorbei. Aber Erik, ja, er vertraut ihm wieder, er schickt Nils Styre sogar auf Brautwerbung. Es gab einige weitere gescheiterte Versuche, eine passende Braut zu finden, darunter auch Maria Stuart, die dankend ablehnte. Und jetzt hat Erik nun eine weitere Kandidatin gefunden, nämlich Prinzessin Renata von Lothringen. Und da schickt er Nils Styre nach Lothringen, um für ihn diese Prinzessin Renata zu werben. Aber Nils Styre denkt gar nicht daran, seinem König zu helfen. Bevor er abreist, trifft er sich noch mit anderen Konspiranten gegen den König. Dann begibt er sich so langsam wie nur möglich nach Lothringen. Und auch da, als er endlich mal angekommen ist, da bemüht er sich nicht sonderlich um die Gunst von Renata. Währenddessen in Schweden, da spitzt sich die Lage zu. Eriks Ängste, dass es im hohen Adel und im Kreis um den gefangen gesetzten Johann Verschwörung geben könnte, die werden immer größer, immer heftiger und die sind auch nicht unbegründet. Längst hat Johann Machtfantasien, selbst den Thron zu besteigen. Und auch mehrere Mitglieder des hohen Adels, die würden ebenfalls lieber Johann auf dem Thron sehen, da sie sich von ihm mehr für sich selbst erwarten, aber eben auch, weil zum Beispiel dieser Nils Styre so erniedrigt worden ist bei diesem Triumphzug, der dann eben für Nils Styre alles andere als ein Triumphzug wurde. Deswegen ist besonders die sehr mächtige Styre-Familie daran interessiert, vielleicht den König auszutauschen. Aber Erik hat eben ein breites Spionagenetz und es gibt Untersuchungen und es kommt schließlich zum Prozess gegen diese angeblichen Verschwörer. Und bei diesem Prozess ist der Chefankläger Jöran Persson. Und er versucht hier im Höga Nämnden, also in diesem Gericht, eine Verschwörung gegen den König zu beweisen. Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass die Verschwörer entweder den König stürzen wollten oder dass sie eine Ehe verhindern wollten, sodass Erik keine legitimen Nachfolger bekäme und seine Herrschaft so nur so eine Parenthese in der Geschichte sein würde. Zwei Verschwörer werden sofort zum Tode verurteilt, andere, darunter Svante Styre und dessen Sohn Erik, werden in Gewahrsam genommen. Alle kommen ins Gefängnis des Schlosses von Uppsala, wo die Stände des Reiches zusammengetrommelt werden, um ein Urteil gegen die Verschwörer zu fällen. Es ist Mai 1567. Auch Erik reist nach Uppsala. Wenige Tage, nachdem Erik auch nach Uppsala gekommen ist, kehrt auch Nils Styre aus Lothringen zurück. Mit einem negativen Bescheid. Renata von Lothringen, die soll einen anderen heiraten. Erik, angesichts der Verschwörung ohnehin schon völlig verunsichert und auch verwirrt, wird dadurch noch verwirrter. Nils Styrde wird ebenfalls gefangen genommen. Und was dann am 24. Mai 1567 geschieht, das kann im Detail nicht mehr ganz klar rekonstruiert werden. Es gibt mehrere Zeugenaussagen, die sich aber auch zum Teil widersprechen. Deswegen ist das, was ich jetzt hier darstelle, nicht ganz historisch gesichert. Aber wahrscheinlich hat es sich so oder so ähnlich zugetragen. Diese Verschwörer und die angeblichen Verschwörer, die sind im Schloss von Uppsala gefangen und Erik besucht sie. Er geht zunächst in den Raum, in dem Graf Svante Styrde gefangen gehalten wird. Und Erik bedauert, dass Svante so schlecht behandelt worden ist. Er fällt vor dem Grafen auf die Knie und will Versöhnung. Der Graf scheint gerührt und fällt ebenso auf die Knie. Das heißt, es beginnt hier erstmal eigentlich versöhnlich und Erik sucht auch die Aussöhnung. Aber dann geschieht etwas. Was? Das ist jedoch unklar. Anders, der Diener des Grafen, also von Svante, der sagt später aus, Jordan Persson habe von draußen gerufen, dass da jemand sei, der dem König Schlechtes zufügen wolle. Jedenfalls bricht Erik das Gespräch mit Graf Svantes Türe ab und begibt sie nach draußen und da nach einer gewissen Zeit dann in die Zelle von Svantes Sohn, nämlich Nils Styrde. Und Erik klagt nun Nils an, er sei ein Verräter. Und dieser verneint das und bittet um Gnade. Aber Erik, aus irgendwelchen Gründen nun extrem wütend. Wir wissen nicht ganz genau, was da passiert ist, was ihn so wütend gemacht hat. Aber es ist extrem aufbrausend. Er lässt sich nicht beeinflussen von dieser Bitte um Gnade, zieht einen Dolch und rammt ihn Nils in den Arm. Also der König höchstpersönlich. Nils Styrde bleibt standhaft, zieht den Dolch aus dem Arm, gibt ihn Erik zurück und bittet erneut um Gnade. Aber Erik sticht ein weiteres Mal auf Nils ein und auch eine Wache sticht mit einer Lanze auf den Gefangenen, der daraufhin stirbt. Was genau Erik so wütend gemacht hat, dass er derart die Fassung verloren hat, das bleibt bis heute unklar. Jedenfalls verlässt er nun das Schloss, immer noch rasend vor Wut, verwirrt vielleicht auch, und er befiehlt seinen Mannen, auch die anderen Gefangenen zu töten. Dionysius Boreus, also der langjährige Lehrer von Erik und ein Mann, mit dem Erik wirklich gut kann, da ist ein großes Vertrauensverhältnis, der eilt dem König nach und fleht ihn an, zu Sinnen zu kommen, nicht die anderen Gefangenen auch noch töten zu lassen. Daraufhin lässt Erik auch seinen Lehrer töten. Wird da vor dem Schloss einfach umgebracht. Und das ist wirklich eine vollkommen unbegreifliche Tat. Bei den Verschwörern, da kann man zumindest noch sagen, okay, die wollten Erik etwas Böses. Da gab es einen Grund, weshalb Erik sie töten ließ. Aber bei seinem Lehrer, bei seinem langjährigen Lehrer, da gab es wirklich überhaupt gar keinen Grund. Und dennoch wird er hier ermordet. Der offensichtlich verwirrte König eilt in die Wälder. Währenddessen werden auf dem Schloss zunächst Graf Svante Styrde, dann Erik Styrde, also ein weiterer Sohn von Svante Styrde, und zwei weitere Hochadlige ermordet. Was Svante, Nils und Erik am Tag des Mordes trugen, das ist bis heute bewahrt und kann in der Schatzkammer des Doms in Uppsala betrachtet werden. Im Schloss sind während des Sommers die Räume auch offen, in denen sich die Morde zugetragen haben. Das heißt, wenn man heute nach Uppsala geht und da ein bisschen auf diese Geschichte wandeln will, dann sollte man auf jeden Fall ins Schloss und in den Dom gehen. Die liegen ja beide, also beide Gebäude, relativ nah beieinander. Diese Styrde-Morde, die gehen in die Geschichte ein. Und sie sind auch der entscheidende Wendepunkt für Erik. Denn für seinen Bruder Johann, da bieten sie die ideale Gelegenheit, Erik als völlig verrückten Tyrann darzustellen. Und das ist auch, zumindest bezogen auf die Styrde-Morde, sicherlich auch zutreffend. In diesem Moment, da war er verrückt. Und auch eben ein Tyrann, denn er ließ einfach gefangene Menschen wahllos töten. Es kursieren Geschichten, in denen Erik nun mehrere Tage völlig von Sinnen durch die Wälder irrt. Das stimmt aber nicht. Stattdessen kehrt er nach Stockholm zurück, stark beeinträchtigt von den Taten, aber allmählich auch wieder etwas ruhiger. Und er bittet um Verzeihung. Also er erkennt, dass er da einen Fehler gemacht hat, bittet um Verzeihung, sucht nach einem Ausgleich mit dem Adel, vor allem auch mit Märta Eriksdotter, die bei den Styrde-Morden ja ihren Ehemann und zwei ihre Söhne verloren hat. Also die wirklich hart getroffen ist. Die bekommt eine Entschädigungszahlung, eine sehr reichliche Entschädigungszahlung. Das heißt, er versucht hier irgendwie wieder den Ausgleich. Zugleich zieht er sich zurück und während dieser Phase, in der er zweifelsohne schwach und angeschlagen ist, da übernimmt der Reichsrat die Regierung. Und der Reichsrat, der entscheidet ganz schnell, Johann soll aus dem Gefängnis entlassen werden und Göran Persson zum Tode verurteilt werden. Das heißt, hier sieht man schon, was dem Reichsrat in Hohenadligen wichtig ist. Dass Erik hier aber schon alle Macht verloren hat oder dass er irgendwie vollkommen geisteskrank sei, das muss wirklich entschieden zurückgewiesen werden. Es wäre zu diesem Zeitpunkt ja relativ leicht gewesen, Erik komplett zu stürzen. Er war so unglaublich angegriffen, man könnte ihn jetzt hier wirklich als verrückt, als geisteskranken Mörder irgendwie bezeichnen, der hohe Adlige einfach so ermordet hat. Man könnte ihn ohne Probleme hier eingestürzen. Das passiert aber nicht. Auch wird das Urteil gegen Göran Persson nicht umgesetzt. Also trotz seiner Schwächephase muss Erik doch noch irgendwie so einigermaßen fest im Sattel sitzen und Einfluss haben. Zu Beginn des darauffolgenden Jahres, also 1568, kommt Erik wieder zu Kräften. Er setzt Göran Persson wieder ein, erklärt, dass die Ermordeten aus der Styre-Familie sehr wohl schuldig waren und richtet strenge, drohende Worte in Richtung seines Bruders Johann. Das heißt, auf diese Schwächephase, auf dieses Unglücksjahr 1567 folgt wieder ein Jahr, wo Erik durchaus wieder stark ist und stark auftritt. Und Johann spürt, dass er jetzt handeln muss, weil es ansonsten für ihn gefährlich werden könnte. Der Tropfen, der das Fass schließlich zum Überlaufen bringt, der trägt den Namen Karin Månsdotter. Nachdem all Eriks Brautwerbeversuche gescheitert sind, er hat ja wirklich in den höchsten Adelshäusern versucht, irgendwo eine Braut zu bekommen. Es hat nie geklappt und das irritiert Erik auch sehr. Ja, ist alles gescheitert und jetzt will er Karin heiraten. Karin ist allerdings keine Adlige, sondern die Tochter eines einfachen Wärters. Zunächst dient sie am Hof als Zofe, wird dann Geliebte des Königs. Das ist soweit noch nicht spektakulär, schließlich hat der König mehrere Geliebte am Hof, doch Karin ist anders. Es scheint so, als hätte sich Erik wirklich ernsthaft in die 15-Jährige verliebt. Sie sticht nach und nach alle anderen Geliebten aus und bereits im Juli 1567 heiratet er sie in aller Stille. Ein Jahr später macht Erik sie ganz offiziell zur Königin. Mit großem Pomp wird am 4. Juli 1568 Hochzeit in der Storkyrkan in Stockholm gefeiert und Karin zur Königin Katharina emporgehoben. Und das ist ein Skandal. Für viele Adlige ist das ein riesengroßer Affront und der letzte Beweis, dass der König weg muss, weil er ihm Standesgrenzen völlig ignoriert und weil er der Liebe wegen jetzt diese kleine Wärterstochter heiratet. Beim einfachen Volk ist aber Karin durchaus beliebt. Auch soll sie eine sehr beruhigende Wirkung auf Erik haben. Aber den Untergang verhindern, das kann auch sie nicht. Am Tag nach der Krönung Karins zur Königin beginnt der Aufruhr gegen Erik. Mehrere hohe Adlige verbünden sich mit Johann. Und das verwundert Erik zunächst noch nicht. Aber als dann wenige Tage später auch Karl, der jüngere Halbbruder, zu den Aufrührern überläuft, da ist Erik schon hart getroffen. Karl hat sich eigentlich davor nie so als großer Gegner irgendwie von Erik hervorgetan und jetzt plötzlich ist er auf der Seite von Johann. Das trifft Erik hart. Der folgende Bürgerkrieg, der dauert nicht lange. Erik gewinnt zwar eine Schlacht bei Bud Schirka, kann daraus aber kein Kapital schlagen, aber er verliert auch ganz viele Festungen. Immer weitere Adlige laufen zur Gegenseite über. Erik verschanzt sich am Schluss im Schloss Tre Kronor in Stockholm. Aber er wird gezwungen, Göran Persson auszuliefern, also einen langjährigen, ganz, ganz engen Vertrauten. Dieser wird mehrere Tage brutal gefoltert, ihm werden die Ohren abgeschnitten, ehe er gerädert und schließlich geköpft wird. Kurz darauf gibt Erik auf, nachdem Johann ihm versprochen hat, dass er auf Schloss Svartsjö den Rest seines Lebens in aller Ruhe verbringen dürfe. Und zwar als freier Mann. Doch als Erik kapituliert und sich gefangen nehmen lässt, will Johann davon nichts mehr wissen. Erik wandert zusammen mit Karin ins Gefängnis. Er wird es dann auch nie mehr verlassen. Ja, und von nun an schreibt der Sieger die Geschichte. Johann wird zum neuen König und nennt sich nun Johann der Dritte. Und weil sein Aufruhr nicht legitim gewesen ist, also er hat sich ja gegen einen rechtmäßigen Herrscher aufgelehnt und das ist einfach nicht legitim. Und deswegen braucht er irgendwie eine nachträgliche Legitimation. Und der Weg, wie er diese Legitimation finden will, das ist, indem er Erik als wahnsinnigen Tyrannen, unfähig zu regieren, darstellt. Und das läuft jetzt über viele Jahre, dass er wirklich eine richtige Propaganda gegen Erik aufzieht. Beispielsweise 1569 vor dem Reichstag, als Erik bereits gefangen ist. Johann will den Reichstag davon überzeugen, Erik nun auch formell wirklich abzusetzen und malt dafür ein Bild eines fürchterlichen, eines verrückten Herrschers. Und so entsteht allmählich ihm das Bild eines paranoiden Herrschers, der nur noch im Wahn gelebt habe. Diese Darstellung, die festigt Johanns eigene Macht, wird von späteren Geschichtsschreibungen auch weitergetragen und prägt so das Bild von Erik bis weit in die Moderne hinein. Heute weiß man es allerdings besser und vor allem die Historikerin Katharina Harrison-Lindberg, von der ich ja vorhin auch schon gesprochen habe, die bemüht sich sehr darum, einiges gerade zu rücken, was Johanns Propaganda in Schieflage gebracht hat. Sicherlich, Erik, der litt unter psychischen Krisen, war stellenweise sicher auch paranoid und im Fall der Dürremorde wahrscheinlich auch eben in diesem Moment auch ein Tyrann. Das muss man so festhalten. Aber das ist eben nur ein Teil der Wahrheit. Erik war gleichzeitig ein Reformer. Er war ein kluger Mensch. Er schuf ein neues Münzsystem, versuchte, die Justiz mit dem höchsten Gericht unabhängiger zu machen. Und er dachte in viel größeren europäischen Dimensionen als seine Vorgänger. Er war ein Mann der Künste. Also er war weit mehr als nur ein Tyrann, als nur ein Verrückter. Aber jetzt, wo er gefangen ist, kann er natürlich nichts gerade rücken. Der Reichstag erklärt Erik 1569 für formell abgesetzt und sagt, dass er gefangen gehalten werden soll, aber in, Zitat, fürstlich Verwahrung, also in fürstlicher Unterbringung. Anfangs hält sich Johann noch daran, aber im Laufe der Jahre wird Eriks Gefangenschaft immer unwürdiger. Zunächst ist er gefangen in Stockholm im Schloss Trekronor, wo er auch in einigermaßen guten Verhältnissen lebt. Er hat Bettlaken, Kerzenwachs, Zugang zu Büchern. Karin ist auch bei ihm. Doch in regelmäßigen Abständen wird Erik verlegt. Zunächst nach Åbo, Turku in Finnland, dann ins Kastelholm-Slott auf Åland, später nach Kripsholm und Västerås und schließlich ins Örbyhus-Slott, nördlich von Uppsala. Mal sind die Haftbedingungen besser, mal schlechter, in der Tendenz werden sie im Laufe der Zeit aber immer schlechter. Hintergrund der häufigen Verlegungen ist, dass es nach wie vor mehrere Leute in Schweden gibt, die Erik als rechtmäßigen König ansehen. Und immer wieder gibt es auch Befreiungsversuche. Die scheitern zwar allesamt, aber sie zeigen eben Johann auch, dass seine Herrschaft längst nicht gesichert ist, dass es immer irgendwie noch irgendwie ins Wanken geraten könnte. Und in dieser Zeit, da müssen die Pläne in Johann gereift sein, dass Erik nicht nur gefangen sein sollte, sondern besser tot. So trifft er sich beispielsweise 1569 mit drei wichtigen Bischöfen und lässt sich von ihnen unterschreiben, dass ein Tyrannenmord unter bestimmten Umständen legitimiert sei. Die Unterschrift der Bischöfe kommt wahrscheinlich unter Druck zustande, aber Johann hat so ein erstes Einverständnis, dass man ja Erik vielleicht auch irgendwie umbringen könnte. Als Erik dann nach Västerås verlegt wird, da erhält der für die Überführung Verantwortliche, Hans Schüle heißt er, von König Johann III. Die Vollmacht, das Leben von Erik mit Arsin zu verkürzen, sollte es Anzeichen geben, dass er befreit werden soll. In Västerås dann angekommen, sind die Haftbedingungen deutlich schlechter. Karin, die zuvor in Gefangenschaft mehrere Kinder von Erik bekommen hat, wird nun von Erik separiert. Zwar sind die Neugeborenen gestorben, das heißt, er hat kein Kind überlebt, aber es besteht das Risiko, dass ein weiteres Kind, vielleicht gezeugt werden könnte in Gefangenschaft, überleben könnte und dann vielleicht irgendwann mal Ansprüche auf den Thron erheben könnte. Wäre ja dann ein legitimer Thronfolger. Ab dem 26. Juni 1573 lebt Erik dann in vollkommener Einsamkeit. Karin wird getrennt, nach Finnland geschickt. Und das zehrt sehr an ihm. Es sind so Bilder von ihm erhalten, die er in jener Zeit malt, die Karin als lächelnde, als gekrönte Königin zeigen und die auch so ein bisschen zeigen, dass er sie wohl sehr, sehr vermisst. Als er in Örbyhus einsetzt, seiner letzten Station, da gibt es einen weiteren Befreiungsversuch, als Ritter und Bauern gegen die Burg ziehen. Auch sie können zwar niedergekämpft werden, aber Johanns Sorgen werden größer. 1575 versammelt er den Reichsrat und lässt sich bestätigen, dass der abgesetzte König ermordet werden darf, wenn er eine Gefahr für das Reich darstellt. Außerdem wird Eriks Sohn Gustav, der mit seiner Mutter in Finnland lebt, von der Familie getrennt und nach Polen geschickt. Er wird nie wieder nach Schweden zurückkehren. 1576 gibt es einen weiteren Aufstand gegen Johann III. Mit dem Ziel, Erik zu befreien. Auch dieser kann niedergekämpft werden und jetzt aktualisiert Johann die Vollmachten an die Wachen in Örbyhus, den gefangenen Ex-König zu ermorden, sollte es einen Befreiungsversuch geben. Das heißt, es gibt viele Anzeichen dafür, dass Johann einen Mord plante. Das kann durch die Quellen sehr eindeutig belegt werden. Im Februar 1577, da liegt Erik krank im Bett. Er ist schlapp und steht nur auf, um zu essen. Am 26. Februar stirbt Erik der 14. im Alter von 43 Jahren nach 9 Jahren Gefangenschaft auf Örbyhus Slot. An der Krankheit? So wird es zumindest verkündet. Aber die Zweifel, die entstehen schon in jener Zeit. Eriks Tochter Sigrid ist überzeugt, dass ihr Vater ermordet worden ist. Selbst Eriks Bruder Karl äußert später den Verdacht. Ist wirklich alles mit natürlichen Dingen zugegangen? Zweifel sind angebracht. Nur zwei Indizien, die so ein bisschen dagegen sprechen, dass Erik eines natürlichen Todes gestorben ist. Kurz vor Eriks Tod werden Priester zu Erik gebracht für die Beichte und die letzte Salbung oder letzte Ölung. Sie sagen später aus, dass sie in den Stunden vor seinem Tod sich normal mit Erik unterhalten konnten. Er habe sich auch normal verhalten, war ein bisschen schlapp, weil er krank war, aber er war ganz normal, hat normal sprechen können, hat sich normal verhalten. Da war irgendwie kein Mensch, der kurz vor dem Tod war. Ein weiteres Indiz, das für Mord spricht, ist Johann Henriksson. Das ist ein enger Vertrauter von König Johann. Und er ist erst wenige Wochen zuvor nach Örbyhus gekommen und ist nun der Verantwortliche für den Gefangenen. Und dann stirbt Erik plötzlich. Und dann im Jahr darauf erhöht König Johann III. Das Gehalt von Johann Henriksson. Und zwar sehr, sehr, sehr deutlich. Zufall? Einfach nur, weil er sich irgendwo bewährt hat? Oder eben doch Belohnung für eine, ja, sehr außergewöhnliche Tat? Ja, das Gerücht, dass Erik eben keines natürlichen Todes gestorben sei, sondern ermordet worden ist, das taucht schon sofort hier in dieser Zeit auf. Später dann, aber das sind einige Jahrzehnte später, kommt die Theorie, er sei an vergifteter Erbsensuppe verstorben. Historikerin Katharina Harrison-Lindberg, die stellt folgende These zu Eriks Tod auf. Eriks Krankheit, die wird genutzt, um ihn zu ermorden. Das ist einfach eine willkommene Gelegenheit, ein guter Zeitpunkt. Es ist ihm einfach deutlich weniger auffällig, wenn ein Kranker verstirbt, als wenn ein putzmunterer Erik plötzlich tot umfällt. Die Priester werden geholt für die Beichte und letzte Salbung. Da ist aber Erik noch in einem guten Zustand. Wohl wird ihm danach das Gift zugeführt, wahrscheinlich Arsen. Ob das aber in Erbsensuppe gemischt worden ist, dafür gibt es keine Beweise. Wahrscheinlich ist es nur ein Gerücht, eine schöne Geschichte. Aber mehr nicht. Ja, Erik ist tot. Für Johann muss das ein Fest sein. Er lässt seinen Bruder rasch und auch sehr einfach begraben und ignoriert dabei auch die Zwischenrufe seines Bruders Karls, der sagt, hey, wir brauchen hier ein königliches Begräbnis. Das ignoriert er völlig. Der Körper von Erik wird einbalsamiert und in Westeros im Dom beigesetzt. Niemand aus der Familie wird informiert, nicht einmal Karin, das heißt, er wird hier sehr einsam begraben. Bleibt die Frage, Mord oder nicht? Eine Antwort soll 1958 gefunden werden. In diesem Jahr wird das Grab Eriks geöffnet und die leiblichen Überreste fotografiert, geröntgt und genauestens untersucht. Schnell wird klar, es sind tatsächlich große Mengen Arsen in Eriks Körper. In den Nägeln, im Haar, einfach überall. Nun könnte noch eingewendet werden, dass Arsen im 16. Jahrhundert auch als Medizin verwendet wurde. Aber es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass Erik über längere Zeit damit behandelt worden ist. Einfach nichts. Es gibt keine Rechnungen, dass er irgendwo Arsen gekauft worden ist. Es gibt keine ärztlichen Berichte, die davon sprechen. Überhaupt gar nichts. Und damit bleibt dann nur noch die Vergiftung. Mord ist also sehr wahrscheinlich. Auch, dass Johann involviert war oder dass er zumindest den Mord billigend in Kauf genommen hat, ist sehr wahrscheinlich. Nur die Frage nach der Erbsensuppe, die wird wohl für immer ungeklärt bleiben. Ja, was bleibt? War Erik der 14. ein Wahnsinniger, der sein Reich mit Tyrannei überzog und ins Chaos stürzte? Oder ein ehrgeiziger Reformer, der Opfer politischer Intrigen wurde? Wahrscheinlich so ein bisschen beides. Sicher aber ist, sein Bild wurde von seinen Gegnern verzerrt. Die Propaganda des Siegers, die prägt über Jahrhunderte das Bild von Erik, das erst in den letzten Jahrzehnten etwas gerade gerückt wurde. Ja, das ist die Geschichte von Erik dem 14., dem ältesten Sohn von Gustav Vasa und seinem schon sehr abenteuerlichen Schicksal. Und wenn du die Geschichte oder Teile davon noch so ein bisschen nacherleben möchtest oder dich auf die Spuren von Erik begeben möchtest, dann, das habe ich jetzt im Laufe der Folge auch schon gesagt, gibt es so drei Orte, wo man das ziemlich gut machen kann. Einmal das Schloss in Kalmar. Da ist er sehr häufig präsent, bevor er König wurde. Und hier ließ er eben vieles ganz neu gestalten, prächtig gestalten. Vor allen Dingen eben Eriks Gemach mit diesen tollen Malereien. Das ist ein spannendes, interessantes Zimmer. Und hier kann man so ein bisschen auf die Spuren von Erik sich machen. Dann natürlich Uppsala. Denn hier im Schloss oder in den Gewölben des Schlosses, da fanden die Styre-Morde statt. Und im Sommer kann man das eben auch sich anschauen. Und im Dom von Uppsala, da sind in der Schatzkammer die Gewänder ausgestellt, die die Styre-Männer trugen, als sie ermordet worden sind. Und dann natürlich Örbyhus Slott, nur wenige Kilometer nördlich von Uppsala. Heute wirklich ein richtig, richtig schönes Schloss. Da kann man sich toll aufhalten, schön am See gelegen. Sehr, sehr idyllisch. Für Erik war es weniger idyllisch. Und hier gibt es eben auch noch das Zimmer, in dem Erik gefangen gehalten worden ist, wo er seine letzten Jahre verbracht hat und wo er dann schließlich auch gestorben, wahrscheinlich ihm auch ermordet worden ist. Also Kalmar, Uppsala und Örbyhus. Das sind so die drei Orte, an denen du dich auf die Spuren von Erik machen kannst. Ja, es war eine etwas längere Folge heute, aber auch eine spannende Geschichte von Erik dem 14. Der 18. Teil in der Serie über die schwedische Geschichte. Ich danke dir sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Freue mich, wenn du in der nächsten Woche wieder dabei bist. Hab jetzt eine tolle Woche. Ha det så bra. Yes. Elchkuss, der Podcast für Schweden.